Ja, das Thema der Ausführungen dieses Vortrags, das sich auch natürlich auf Gottes Wort die Bibel stützt, ist, wie man das Böse mit dem Guten besiegen kann. Und Bruder Nils Enke aus der Versammlung Langwitz Nord wird uns mit Ausführungen dazu dienen. Bitte, Bruder Enke.
Ja, zunächst erstmal bitte ich um Nachsicht. Ich bin etwas erkältet und ich bitte um Verständnis, wenn meine Stimme etwas belegt ist. Kommen wir doch zu dem Thema, was auch schon angesprochen war, das Böse mit dem Guten besiegen. Ja, das ist eigentlich ein Thema, mit dem wir uns eigentlich jeden Tag konfrontiert sehen. Es ist ein Thema, das uns jeden Tag beschäftigt, weil in irgendeiner Art und Weise auch Böses auf einen jeden von uns zukommt, mehr oder minder. Der asiatische Religionsstifter Konfuzius äußerte einmal in einem Ausspruch: Was du nicht willst, dass man dir tut, füg auch keinem anderen hinzu. Also, was wollte er damit sagen? Wenn man nicht möchte, dass einem Böses angetan wird, dann sollte man es natürlich auch unterlassen, wiederum anderen Böses zu tun. Nur ist diese Aussage negativ. Wenn ich es unterlasse, einem anderen Böses zu tun, dann habe ich ja immer noch nichts Gutes getan. Jesus Christus war da positiv eingestellt. Er sagte nämlich in der goldenen Regel, die wir in Matthäus Kapitel 7, Vers 12 finden: Alles, was ihr wollt, was euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Was möchten wir, was uns getan wird? Ja, jeder normal denkender Mensch möchte eigentlich, dass ihm Gutes getan wird. Und das bedeutet wiederum, dass wenn wir möchten, dass uns Gutes getan wird, dann sollten wir anderen auch Gutes tun. Kommen wir aber zunächst erstmal zu drei Fragen. Erstens, was ist eigentlich Böses? Zweitens, wodurch widerfährt uns Böses im Leben? Und drittens, wer oder was ist denn überhaupt verantwortlich für das ganze Böse auf der Welt? Das Wort Böse könnte zunächst als etwas definiert werden, was Schmerz, Kummer oder Leid in unserem Leben verursacht. Das heißt, dass sich das Böse nicht nur auf Menschen oder Lebewesen bezieht, sondern schließt durchaus auch Situationen oder Umstände ein, die Leid und Kummer zur Folge haben könnten. Nun, es gibt viele Ursachen, die da eine Rolle spielen, wodurch uns im Leben Böses widerfährt. Schlechte Gesundheit, Unfälle, Katastrophen, Enttäuschungen, Verluste verschiedener Art, auch verletzendes Gerede oder gedankenloses Handeln anderer Menschen. Diese Dinge könnten Böses in unserem Leben verursachen. Und wer oder was steckt dahinter? Ja, uns ist durchaus bekannt, dass Satan, der Teufel, existiert als intelligentes Geistgeschöpf und, wie wir wissen, der sich auch von Jehova Gott abgewandt hat. Und es ist uns ebenfalls bekannt, dass Satan sehr viel bewirkt durch sein Handeln und durch sein böses, aufgerichtetes System. Also er und die Dämonen bewirken sehr viel Böses in unserem Leben. Aber alles oder vieles auf den Teufel zu schieben, das wäre natürlich verkehrt und man würde es sich auch viel zu einfach machen. Warum? Weil es einfach zu viele Dinge in unserem Leben gibt, die Böses oder Negatives bewirken. Aus Psalm 51, Vers 5 geht sinngemäß hervor, dass alleine unsere eigene Unvollkommenheit die uns seit der Geburt anhaftet, negative Situationen im Leben verursachen. Außerdem treffen manchmal mehrere Dinge im Leben zusammen, die als Ergebnis etwas Böses, etwas Negatives, etwas Nachteiliges bewirken. Deshalb trifft uns auch manchmal ganz unerwartet Unglück. Wie reagieren die meisten Menschen darauf? Ja, oft reagieren die Menschen so, dass noch weitere negative Gedanken hinzukommen. Vielleicht sinnen manche sofort nach Selbstjustiz zu üben, also dem anderen, wenn er etwas Negatives verursacht hat, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Aber wenn jemand etwas falsch gemacht hat und diese falsche Handlungsweise trifft uns jetzt und wir würden dann mit gleicher Münze heimzahlen, dann würden wir ja zu dem bereits gemachten Fehler noch einen weiteren Fehler hinzutun. Also das Problem verdoppelt sich. Und dann ist es umso schwieriger, dieses Problem tatsächlich wieder in den Griff zu bekommen, ja vielleicht sogar ganz aus der Welt zu schaffen. Ein weiterer Aspekt ist, wenn man die Schuld nicht bei sich selbst sucht, sondern eben versucht, die Schuld anderen in die Schuhe zu schieben. Viele Menschen geben sogar Gott die Schuld für irgendetwas, was in ihrem Leben passiert. Sie haben sich noch nie um Gott gekümmert. Der liebe Gott war irgendwo verstaubt oder vergilbt im Bücherregal. Und dann passiert irgendwas. Jemand bekommt Krebs oder ein schlimmer Unfall passiert. Dann sind sie mit ihrem Latein am Ende. Dann wird der liebe Gott wieder aus dem Bücherregal rausgeholt und erstmal ausgeschimpft. Lieber Herrgott, wie kann mir das passieren, obwohl Gott 50 Jahre im Leben vielleicht nie irgendeine Rolle gespielt hat? Wer so handelt, der macht garantiert etwas falsch. Wir als Christen, wir wollen anders handeln, wenn wir in Situationen kommen, in denen uns Böses widerfährt. Deswegen möchten wir natürlich auch den Rat der Bibel lesen, und zwar in Römer Kapitel 12, ab dem Vers 17. Und ich lade euch ein, mit mir diese Verse auch nachzulesen. Römer Kapitel 12, ab dem Vers 17. Und wir möchten von hier einfach mal jeden Vers etwas näher beleuchten. Römer Kapitel 12, erstmal nur in den Vers 17. Es heißt: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Sorgt für die Dinge, die in den Augen aller Menschen vortrefflich sind. Aha, hier haben wir es also. Nicht mit gleicher Münze heimzahlen. Der Vers 18. Wenn möglich, haltet, soweit es von euch abhängt, mit allen Menschen Frieden. Wir haben gelesen, Frieden halten. Wir sollten also, wenn wir Christen sein möchten, nicht nur den Frieden lieben, sondern wir sollten auch Frieden halten und sogar Frieden stiften, indem wir darin ein gutes Beispiel vorleben. Der Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt dem Zorn Raum, denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht Jehova. Wir haben gelesen, rächt euch nicht selbst, also keine Selbstjustiz üben, wie das vielleicht der eine oder andere gleich so vorhat. Vers 20, doch wenn dein Feind hungrig ist, speise ihn. Wenn er durstig ist, gib ihm etwas zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt häufen. Ja, und das ist jetzt ein ganz interessanter Satz. Wir haben gelesen, doch wenn dein Feind hungrig ist. Nicht der Freund, da müssen wir nicht gläubig sein. Aber der Mensch, der gläubig ist, der Christ, also wir, wenn wir das sein möchten, wir sollten uns dadurch auszeichnen, dass wir sogar unserem Feind gegenüber Gutes tun. Die Frage jetzt natürlich, ist das leicht? Da wirft einer mit Schmutz nach dir, symbolisch oder vielleicht sogar auch tatsächlich. Dann sollst du dich umdrehen, zu demjenigen hingehen und demjenigen dann auch noch etwas Gutes tun. Ist das leicht? Nein, das ist ganz bestimmt nicht leicht. Und deswegen sollten wir als Christen zumindest daran arbeiten, uns in dieser Hinsicht zu verbessern. Und das, um damit jemandem, der uns negativ oder vielleicht sogar feindlich gegenübersteht, gewonnen wird, indem wir ihnen ein gutes Beispiel vorleben, wie es sein sollte. Unser Wort als Christ hat doch nur dann Gewicht, wenn wir selbst und andere an uns erkennen können, dass wir auch wirklich das tun, wozu wir andere ermuntern. Vielleicht habt ihr es noch aufgeschlagen, wir können den Vers 21 lesen. Da heißt es, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse stets mit dem Guten. Und da müssen wir uns jeden Tag aufs Neue versuchen. Wenn uns etwas Böses widerfährt, durch gute Gedanken und gute Taten das Böse zu besiegen. Das Gute als Gegenstück des Bösen hat auch etwas mit dem Wort Güte zu tun. Güte bedeutet von zufriedenstellender Qualität, ohne Tadel, ohne nachteilige Eigenschaften, sittlich einwandfrei. Und das sind die Eigenschaften, die in unserem Leben als wichtig, ja vielleicht sogar als überlebenswichtig gelten. Güte ist auch eine Frucht des Geistes Gottes. Und die Früchte des Geistes Gottes zu praktizieren, versetzt uns wiederum in die Lage, Gutes zu tun, um damit das Böse zu besiegen. Die Früchte des Geistes Gottes sind unbedingte Erfordernisse dafür, dass wir überhaupt mit dem Bösen, das uns heute in den verschiedensten Formen widerfährt, überhaupt fertig oder zurechtkommen können. Sie müssen wir entwickeln, wenn wir Gutes tun wollen, und sie helfen uns, Fortschritte zu machen. Das Gute, diese Eigenschaft ist allerdings auch sehr eng verknüpft mit einer anderen Eigenschaft. Und zwar der Gehorsam. Bei der Erschaffung der Menschen hat der Schöpfer sehr viel für seine Geschöpfe getan. Er hat eine wundervolle Umgebung geschaffen, die Natur. Er hat die Menschen vollkommen gemacht. Er hat durch die Tiere und die Natur für Abwechslung gesorgt. Vielfältige Nahrung war da. Das alles hat der Mensch bekommen ohne eine Gegenleistung. Aber die Erwartung, die Gott hatte und auch heute immer noch hat, das ist der Gehorsam. Was wäre, wenn wir diese Eigenschaft nicht entwickeln würden? 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Und Jehova Gott erlegte dem Menschen auch dieses Gebot auf. Von jedem Baum des Gartens darfst du bis zur Sättigung essen. Was aber den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse betrifft, davon sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du ganz bestimmt sterben. Hier steht übrigens das erste Mal das Wort sterben in der Bibel. Das heißt also, Ungehorsam zog den Tod nach sich. Zuerst die Unvollkommenheit und dann den Tod. Und das sind die Dinge, die uns vererbt wurden. Deshalb die Überlegung, was können wir tun, um das Gute in uns wachsen zu lassen, damit wir das Böse besser unter Kontrolle haben? Was können wir tun, um uns auf diesem Gebiet immer weiter zu verbessern? Die Theorie ist ja doch relativ einfach zu verstehen. Aber wie sieht es mit der Praxis aus? Das ist nicht immer so einfach. Auch hierzu können wir einen Bibeltext lesen, Sprüche Kapitel 22, Vers 3. Sprüche Kapitel 22, Vers 3. Klug ist der, der das Unglück gesehen hat und sich dann verbirgt. Die Unerfahrenen aber sind weitergegangen und müssen die Strafe erleiden. Ja, Gottes Wort, die Bibel, hilft uns, eine gewisse Weitsicht zu entwickeln. Und wenn wir dann diese relative Weitsicht beibehalten, dann sind wir besser in der Lage, gewisse negative Dinge, die wir in unserem Leben vielleicht auch auf uns zukommen sehen, dann können wir versuchen, diesen Dingen aus dem Weg zu gehen. Und daher wollen wir den Rat der Bibel annehmen und wollen uns unterweisen lassen. Der Volksmund sagt, wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Und so ist es auch. Manche Leute sind von ihrem Standpunkt aus so sehr überzeugt, dass sie absolut unempfänglich sind für irgendwelchen Rat, den sie bekommen, sei es aus der Bibel oder sei es von dem Ehepartner oder sei es von einem guten Freund, mit dem Ergebnis, dass sie durch ihre eigensinnige Handlungsweise ein enormes Problem haben. Nun gibt es aber noch leider viele weitere Dinge, die in unserem Leben Böses oder Probleme bewirken können. Da wäre zum Beispiel die sogenannte religiöse Verfolgung. Einen biblischen Grundsatz können wir gemeinsam nachlesen in Matthäus Kapitel 5, Vers 44. Matthäus 5, Vers 44. Da heißt es, doch ich sage euch, fahrt fort, eure Feinde zu lieben und für die zu beten, die euch verfolgen. Also, wir sollten unsere Feinde lieben und sogar für die beten, die uns verfolgen. Ja, du magst jetzt vielleicht sagen, Feinde? Die habe ich nicht. Verfolgen? Tut mich auch keiner. Ja, auf der einen Seite magst du recht haben, dass wir hier in Deutschland keine öffentliche Verfolgung mehr zu erleiden haben, zumindest keine Verfolgung von staatlichen Einrichtungen. Aber wie sieht es denn vielleicht mit unseren Kindern und Jugendlichen aus, die noch zur Schule gehen? Ist es nicht oft so, dass man als ein Zeuge Jehovas verspottet oder vielleicht sogar gehänselt wird, weil man nicht so ist wie die anderen, nur weil man das Rauchen ablehnt? Oder weil man vielleicht keinen Freund oder keine Freundin vom anderen Geschlecht hat? Oder weil man an den Aktivitäten der meisten Feiertage nicht teilnimmt? Ist das nicht auch eine Form der Verfolgung? Das Gleiche vielleicht am Arbeitsplatz oder auch im Predigtdienst. Genau, es mag durchaus vorkommen, dass uns beim Vorsprechen gleich die Tür vor der Nase zugeknallt wird, obwohl wir nur gute Absichten haben, beziehungsweise auch Freundlichkeit gezeigt haben. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit, gute Werke anderen gegenüber zu tun, vielleicht um unsere Verfolger zu besänftigen und vielleicht sogar zu gewinnen. Dazu mal eine kleine Erfahrung, die sich auch tatsächlich hier in Berlin abgespielt hat. Ein etwas älterer Bruder, er war alleine im Predigtdienst unterwegs und er dachte bei sich, okay, ich mache jetzt noch ein Haus und danach mache ich heute Schluss. Also er geht in das Haus rein und geht die Treppe hinauf bis zur allerletzten Tür. Dann klingelt er, die Tür geht auf, es macht ein großer, breiter, stämmiger Mann die Tür auf und als der Mann nun hört, was unser Bruder von ihm wollte, da warf er ihn wütend die Treppe hinunter. Ja, so weit erst mal bis hierher. Wie hättest du in dieser Situation gehandelt? Hättest du die Polizei geholt? Oder wärst du nach Hause gegangen? Oder wärst du eventuell noch einmal zu dem Mann die Treppe hinaufgegangen, in der Befürchtung, dass er dich natürlich noch einmal die Treppe hinunterstößt? Also unser Bruder, er stand erstmal wieder auf, er stellte fest, es ist ihm nichts passiert, das ist ja erstmal das Wichtigste. Und nun kommt's. Der Bruder dachte bei sich, dass sich der Mann, der ihn die Treppe hinuntergestoßen hat, bestimmt große Sorgen machen würde. Er dachte zu sich, ich gehe wieder zu dem Mann die Treppe hinauf und sage, dass mir nichts passiert ist. Und das tat er dann auch. Also, Treppe hinauf, er klingelte, die Tür ging auf. Was machte der Mann? Er strahlte über das gesamte Gesicht. Und er sagte, ich bin ja so froh, dass Ihnen nichts passiert ist. Die Folge, es konnte ein Heimbibelstudium eingerichtet werden. Und heute ist dieser Mann unser Bruder. Schön, nicht wahr? Durch Freundlichkeit und Ausharren das Böse mit dem Guten besiegt. Ein weiterer Punkt, der Böses zur Folge haben könnte, ist verletzendes Reden. Verletzendes Reden verursacht Ärger und vielleicht sogar Hass. Es kann Verleumdung entstehen. Lügen zerstören den Frieden und kann die Einheit in der Christenversammlung gefährden. Der Apostel Paulus gibt uns hierzu einen sehr guten Rat. Ihn finden wir in Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, zunächst der Vers 31. An dieser Stelle dann bitte noch aufgeschlagen lassen. Der Vers 31. Möge alle boshafte Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und lästerliches Reden samt aller Schlechtigkeit von euch entfernt werden. Ja, hiermit ist durchaus auch das lästerliche oder das negative Reden gemeint. Es gibt ja durchaus Menschen, die ständig über andere lästern müssen, die immer nur das Negative sehen und sich darüber auslassen müssen. Aber negative Seiten haben wir doch alle. Das ist ein absolut unwürdiges Verhalten in den Augen Jehovas. Und deswegen ermuntert uns der Vers 32 zu folgendem. Werdet aber gütig zueinander, voll zarten Erbarmens, einander bereitwillig vergebend, so wie auch Gott euch durch Christus bereitwillig vergeben hat. Wozu müssen wir bereit sein, wenn wir wollen, dass Gott uns vergibt? Ja, wir müssen ebenfalls bereit sein, anderen zu vergeben. Und nicht nur das, vergeben und vergessen. Nee, es darf nicht sein zu sagen, ich vergebe und nach 2, 3 oder wie viel Jahren auch immer, dann holt man es wieder aus der Schublade raus, ach, da war ja mal was, das halte ich dem anderen da gleich wieder vor. Das würde ja wieder neue, schwere Wunden öffnen. Dann würde es ja wieder ein Problem geben. Und das verursacht ja wieder neues, schweres Leid oder Kummer. Deshalb, vergeben und vergessen gehört zusammen. Wie könnte dies unter anderem aussehen? Was haltet ihr von folgender Aussage? Das Böse mit dem Guten zu besiegen kann auch Änderungen einschließen, die wir an unserer eigenen Persönlichkeit vornehmen müssen, um uns selbst oder anderen nicht zu schaden. Ich finde, das ist ein sehr interessanter Satz. Neigen wir nicht meistens dazu zu sagen, der hat einen Fehler gemacht, der muss sich ändern, aber vielleicht müssen auch wir uns ändern. Vielleicht deswegen, weil unser Verhalten zu seinem Fehler beigetragen hat. Oder weil wir zu stark reagiert haben, weil wir die berühmte Mücke zum Elefanten gemacht haben. Vielleicht auch, weil wir lernen müssen, mit den Fehlern anderer gelassener umzugehen. Fragen wir uns, um welchen Preis wir unbedingt Recht haben müssen. Auch hier eine ganz kurze Erfahrung. Doppelhaushälfte, 2 Grundstücke Und eines Tages fiel so ein riesig großer Wäschepfahl, ihr kennt das vielleicht, in den Garten des Nachbarn, was nur relativ geringen Sachschaden verursacht hat. Dennoch waren deswegen beide Familien 2 Jahre lang miteinander verfeindet, mit dem Ergebnis, dass ein brutaler Mord stattgefunden hat. Dabei hatte der angerichtete Schaden lediglich in einer zerbrochenen Fensterscheibe und ein paar zerdrückten Sträuchern bestanden. Aus der Mücke den Elefanten gemacht. Durch Überempfindlichkeit und egozentrisches Denken war jedes Mitgefühl verdrängt worden. Wäre es nicht eher besser gewesen, wenn sich beide Familien an einen Tisch gesetzt hätten, dieses Problem in Anführungszeichen ausdiskutiert hätten und eine gemeinsame Lösung gefunden wäre? Dann hätten sie sich 2 Jahre der Verfeindung hätten sparen können. Und was noch wichtiger wäre oder ist, es wäre niemand zu Schaden gekommen. Fragen wir uns deshalb, lohnt es sich, diesen Streit zu streiten? Möchten wir uns lieber mit unangenehmen Dingen, ja vielleicht sogar mit Kleinigkeiten herumplagen? Oder möchten wir vielmehr Freude verbreiten und die unangenehmen Dinge und Sorgen des Lebens mit Jehovas Hilfe angehen? Die Antwort dazu sollte uns natürlich klar sein. Auch der Alkoholmissbrauch kann in unserem Leben sehr viele Probleme verursachen. Die Bibel warnt uns vor übermäßigem Alkoholgenuss. In Sprüche Kapitel 23, die Verse 20 und 21 heißt es sinngemäß: Begib dich nicht unter starke Weintrinker, denn ein solcher würde buchstäblich verarmen. Und in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 10 werden diejenigen, die als Trunkenbolde bekannt sind, gewarnt, denn diejenigen würden Gottes Königreich nicht erben. Außerdem, wer unter starkem Alkoholeinfluss steht, der sagt oder tut unter Umständen Dinge, die viele weitere Probleme bedeuten können. Und dann reicht es oftmals nicht aus, einfach nur zu sagen, es tut mir leid. Dann ist das vielleicht zu spät. Wenn uns die Bibel davor warnt, sollten wir dies auch meiden. Auch der Tod eines geliebten Angehörigen ist für den Zurückgebliebenen eine Härte, eine schlimme Situation, die man durchaus als böse bezeichnen kann. Aber die Hoffnung der Bibel und das Befolgen göttlicher Maßstäbe werden uns behilflich sein, die Schwere der Situation zu lindern, beziehungsweise, dass wir überhaupt damit fertig werden können. Wenn wir in einer solchen Situation sein sollten, halten wir uns doch bitte an unsere Glaubensbrüder, denn wir sind moralisch dazu verpflichtet, einander, dem anderen und einander beizustehen. Wir dürfen also niemals zulassen, dass wir mit uns selbst so stark beschäftigt sind, dass wir für die Bedürfnisse anderer keine Zeit mehr haben. Ein letzter Punkt für heute, der Böses in unserem Leben bewirken kann, ist schlechte Gesellschaft. Den bekannten biblischen Grundsatz finden wir in 1. Korinther 15, Vers 33. Schlechte Gesellschaft verdirbt nützliche Gewohnheiten. Wer sich in ein Tintenfass setzt, muss doch damit rechnen, dass etwas davon abfärbt. Und je öfter man sich in ein Tintenfass setzt, desto schmutziger sieht man aus. Im übertragenen Sinne, wer sich immer wieder in eine Gesellschaft begibt, die ihn in negativer Hinsicht motiviert, nämlich sich immer weiter und weiter von Jehova Gott zu entfernen, der wird in seinem Leben feststellen, dass eine solche schlechte Gesellschaft in seinem Leben einen Schiffbruch zur Folge hat. Da gibt es unzählige Erfahrungen, die diesen Gedanken bestätigen. Deswegen meiden wir doch solche Menschen, die Böses umgibt, und suchen uns erbauende Gemeinschaft innerhalb der Christenversammlung. Denn dies hilft, das Böse zu besiegen. Was können wir also zusammenfassend sagen? Es gibt viele Gelegenheiten, die Böses oder Negatives verursachen können. Aber durch eine vorbildliche Verhaltensweise christlicher, gläubiger Menschen werden andere beschämt bzw. zum Nachdenken gebracht. Und manch einer wird sich vielleicht durch unser Handeln motiviert fühlen, ebenfalls nach der Formel zu leben, das Böse mit dem Guten zu besiegen. Und dass uns dies zum Segen gereichen wird, das können wir abschließend lesen in Psalm 37, Vers 27. Psalm 37, Vers 27. Es heißt: Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes, und so verweile auf unabsehbare Zeit. Wir können in vielerlei Hinsicht an uns arbeiten, das Böse noch besser zu besiegen. Dann haben wir eine wundervolle Zusicherung von Jehova erhalten, nämlich einmal auf unabsehbare Zeit, also für immer zu leben, dann aber ohne das Böse. Wollen wir das? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.